Es ist Interdisziplinarität beim Mammakarzinom ja erfunden worden de facto. Und der große Paradigmenwechsel hat vor 30, 40 Jahren eingesetzt, wo eben erkannt wurde, nachdem trotz mutilierender, massiver, großer chirurgischer Radikalität eben keine Heilungsratenerhöhung möglich war, dass es offensichtlich eine systemische Erkrankung ist. Und bei einer systemischen Erkrankung kann ich wenig deeskalieren, die muss ich systemisch behandeln und oft auch länger manchmal. Einen erhöhten Blutdruck behandle ich ja auch nicht nur für 3 Monate und höre dann wieder auf, sondern muss ich auch ein bisschen länger in Beobachtung und in Behandlung halten. Und das macht auch das Mammakarzinom so interessant, weil wir nicht deeskalieren können bis zu einem gewissen Grad, sondern wir müssen individualisieren unter der Ausnutzung möglichst guter prädiktiver Faktoren. Und auch da ist das Mammakarzinom ein Modelltumor, denn auch das wurde schon Ende der 70er oder 80er Jahre implementiert, erstmals in der Onkologie, wo man eben, und unsere Frau Professor Reinhardt hat einen großen Anteil daran gehabt, in der Charakterisierung der verschiedenen Typen des Mammakarzinoms. Und wenn man morphologisch und initial nur immunhistochemisch differenzieren konnte, so war es eben schon relativ bald klar, dass es offenbar 2 große Gruppen gibt, nämlich die hormonabhängigen, charakterisiert durch die Präsenz von Steroidrezeptoren, Östrogen-Progesteronrezeptoren, und solche, die das nicht haben, die hormonunabhängig wachsen oder beeinflussbar sind, die das eben keine Rezeptorexpression haben. Und wir können diese Darstellung verfeinern heutzutage und kommen bis hin auf den molekularen Level, um daraus mögliche, nicht nur prognostische, sondern prädiktive, also therapieassoziierte prognostische Faktoren zu charakterisieren, und sind beim Mammakarzinom so weit, dass wir zumindest 5 bis 6 therapierelevante Untergruppen in unsere Therapieentscheidung einfließen lassen können und folgerichtig eine systemische Erkrankung systemisch therapieren. Das ist ja auch die gesamte Geschichte der Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre in der neoadjuvanten, primären systemischen Therapie, einer für viele Jahrzehnte, Jahrhunderte als lokale Erkrankung betrachtete onkologische Entität. Nun, wir können also klassifizieren und unsere Therapien entsprechend individualisieren, nicht auf Einzelpersonenlevel, aber zumindest auf einem Gruppenlevel. Warum ist das auch wichtig? Weil diese Erkrankungen nicht nur mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten anzugehen sind, sondern sie auch ganz unterschiedliche Prognosen haben. Wenn wir die Luminalen nehmen, die wir die Hormonrezeptor-Positiven heute modern als Luminal bezeichnen, so haben die Luminal A, das sind so diese Niedrigrisiko, die die Kollegen Wieder und Gnant gerade beschrieben haben, hoher Rezeptor, gut differenziert, kleine Wachstumsfraktion etc., die haben eine recht gute Prognose. Doch wenn die Hormonrezeptoren schlechter ausgeprägt sind, wenn die Differenzierung schlechter wird, wenn wir es Luminal B heutzutage nennen, dann sinkt diese Prognose bereits dramatisch, trotz unserer therapeutischen Möglichkeiten. Und die Gruppe mit der schlechtesten Prognose sind die sogenannten Triple-Negativen, wo alle 3 Rezeptoren nicht vorhanden sind, oder basalartigen, sagt man auch, Mammakarzinome, und die nicht behandelten, nicht richtig behandelten HER2-positiven Mammakarzinome. Und beide von diesen sind ungefähr 12-15% aller Mammakarzinome. Und die etwas Älteren unter uns werden es noch sehr gut wissen. HER2-Positivität wurde vor 15 Jahren eben so wie heute die Triple-Negativen betrachtet, Prognose, und gesagt, oh je, die Arme, die wird nicht lange leben. Wir müssen zwar alles tun, was wir haben, nur hatten wir nicht viel, und es sind innerhalb von 1 bis 2 Jahren praktisch 90% dieser Patientinnen rezidiviert und ultimativ verstorben. Das hat sich dramatisch geändert durch Erkennen, dass wir den Rezeptor HER2 mit Anti-HER2-Strategien, Stichwort Trastuzumab, Einführung Ende der 90er Jahre in die Palliation und 2005 in die adjuvante Therapie und dann 2008 in die neoadjuvante Therapie, komplett geändert haben. Und heute sagen wir alle, wenn die Pathologen uns sagen, HER2-positiv, Gott sei Dank HER2-positiv, weil da kann ich die Biologie verändern, und wir sind beim HER2-positiven Mammakarzinom heutzutage in einer Prognosegruppe zwischen Luminal A und Luminal B, also eine der exzellentesten Prognosen. Das ist aber nur der entsprechenden klinischen Forschung zu schulden, weil wir natürlich entsprechend dieser Einteilung unsere therapeutischen Neoadjuvanten, Adjuvanten, also in der kurativen Situation, adjuvanten Situation einsetzen, weil mich eben die Steroidrezeptoren, der HER2-Rezeptor oder das Fehlen derselben leiten, was ich einsetzen kann. Und dann innerhalb dieser Gruppe natürlich die verschiedenen Substanzen und Kombinationen dann weiter feinschleifen kann. Diese Gruppe der Triple Negativ mit der noch immer deletären Prognose ist natürlich eine Gruppe, die besonders viel Aufmerksamkeit bedarf, weil es ist immer schlecht, wenn man eine Krankheit oder eine Situation durch die Absenz von etwas charakterisieren muss und nicht durch die Präsenz. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir zumindest 5, wenn nicht 7 Untergruppen des triple-negativen Mammakarzinoms kennen. Eine davon ist eine androgenrezeptor-positive Östrogen-Progesteron-Rezeptor-negative Gruppe, die mit Antiandrogenen, die wir seit vielen Jahren aus der Prostatatherapie kennen, möglicherweise bald relativ gut behandelbar sein werden. Aber dann laufen die klinischen Studien. Also Prädiktion, aber nicht nur hinsichtlich Prognose, sondern Therapierelevanz, Therapieverfügbarkeit, Therapieeffektivität. Und heutzutage sagen wir triple positiv im klinischen Jargon, wenn sowohl Hormon wie auch HER2-Rezeptor positiv ist. Da hat man früher geglaubt, das sind nur 5 bis 10%. Das sind in Wirklichkeit 30 bis 50% mit den neuen Bestimmungsmethoden, sodass wir hier besonders viel therapeutische Möglichkeiten haben. Und ich habe mir erlaubt, das Thema ein bisschen größer zu fassen, nicht nur San Antonio, sondern das ganze letzte halbe Jahr von ESCO im Mai bis San Antonio im Dezember, Ihnen die klinisch relevanten, weil schon existierenden oder in den nächsten Wochen zu erwartenden therapeutischen Möglichkeiten in 3 oder 4 Situationen zu zeigen. Und ein wesentlicher Fortschritt hat sich wieder auf der bereits erwähnten Gruppe der HER2-Positiven in der Behandlung des frühen Mammakarzinoms, also in der Rezidiv-Risikoreduktionssituation oder Adjuvanten-Situation, durch Einführung eines weiteren Antikörpers gegen das HER2-Molekül. Sie wissen, der Goldstandard bei diesen Karzinomen, die das Glück haben, HER2-positiv zu sein, die Patientinnen haben das Glück, ist Chemotherapie plus 1 Jahr Trastuzumab Standard, hat die Morbidität halbiert, die Mortalität um 1/3 innerhalb von 3 Jahren reduziert, sodass Chemotherapie mit Trastuzumab für 1 Jahr Goldstandard ist. Und jetzt gibt es einen zweiten Antikörper, der auf einem anderen Epitop das HER2-Molekül attackiert, Pertuzumab, und der wurde jetzt in einer doppelblinden Studie placebo-kontrolliert versus dem Goldstandard getestet. Wir haben in Österreich wieder sehr viel beigetragen, unseren Patientinnen das sehr rasch zukommen zu lassen, und viele dieser aus unseren Tumorzentren haben innerhalb der Studie schon Pertuzumab gesehen, und jetzt wurden die Ergebnisse präsentiert, und von einem Endpunkt aus, der relativ hart ist, nämlich invasives Disease-Free Survival, also sowohl peripher wie auch lokal, wo wir ja schon sehr, sehr gut sind, hat es wieder einen Schritt weitergegeben. Schaut grafisch vielleicht nicht so beeindruckend aus. Wieder knapp 3% weniger Rezidive. Sie sehen aber, dass die Goldstandard-Therapie von einer Erkrankung, die bis vor 10, 15 Jahren eben absolut deletär bei den allermeisten verlaufen ist, 90% mit der alten Therapie, wenn ich so sagen will, rezidivfrei geblieben sind. Mit der neuen sind es 92,5%. Bei einer Erkrankung wie dem Mammakarzinom, und wir haben schon gehört, eine von 8 in der westlichen Welt entwickelten Mammakarzinom, ist 1% wahnsinnig viel. Denn wenn man 1% umlegt auf die weltweite Inzidenz, dann entspricht das ungefähr 20.000 bis 30.000 betroffene Frauen pro Jahr. Also 1% bei Mammakarzinom ist viel. Bei der H-Zell-Leukämie zum Beispiel, die 14 Mal in Österreich 2016 aufgetreten ist, wäre 1% natürlich wenig. Also man muss das immer mit der Inzidenz und der Häufigkeit in Korrelation setzen. Und jetzt können wir sagen, ja, wir haben eine neue Therapie in dieser Subpopulation der Mama. Karzinom-Rezidivverhinderung, aber das ist natürlich heutzutage leider auch immer eine Ressourcenfrage, das ist natürlich kein Schnäppchen, diese neuen Antikörper sind sehr teuer. Ist das jetzt genug, dass wir sofort allen Patientinnen, wie damals das Trastuzumab, da war es keine Frage, anbieten? Naja, da helfen uns natürlich die Untergruppen, die vordefiniert sind, und Sie sehen hier, dass es praktisch eine einzige Untergruppe ist, die davon profitiert, das sind die Nodalpositiven. Und hier schließt sich der Kreis zu den Lokaltherapeuten und zu den Diagnostikern. Es ist offensichtlich die Biologie schon auch ein Reflektor von therapieassoziierter Prognose. Nodale Positivität, die ja wahrscheinlich wieder korreliert mit der Masse der Mikrometastasierung, und das wird wahrscheinlich der Grund sein, bei denen kann man es wirklich weiter reduzieren, und ich habe die Möglichkeit, maßzuschneidern. Lymphknotennegative brauchen den zweiten Antikörper nicht, Lymphknotenpositive offensichtlich sehr wohl, weil die zu einem relevanten, signifikanten Prozentsatz profitieren. Also ein klinischer Prädiktor, ein pathologischer Prädiktor, der mir hilft, das einzusetzen. In wenigen Wochen wird das verfügbar sein, wird in die in der Hochrisikogruppe der Lymphknotenpositiven Eingang finden. Und Sie sehen hier, der Unterschied ist ausschließlich bei den Nodalpositiven gegeben und hier ist er entsprechend größer als bei den Lymphknotennegativen. Und das Gute daran, praktisch keine klinisch relevante vermehrte Toxizität, insbesondere keine kardiale Toxizität, ein bisschen mehr Diarrhoe, aber nur in der Phase, wo sie auch taxanbasierte Chemotherapie bekommen, die Patientinnen. Also ein weiterer Fortschritt mit der Möglichkeit, weiter zu subindividualisieren, wer braucht welchen Antikörper und wie lange. Die größte Gruppe, wie Sie gesehen haben, der Mammakarzinome ist luminal, also Hormonrezeptor-positiv, wie wir früher gesagt haben, 60-70% aller. Und wenn es zur Metastasierung kommt, so haben wir in der Regel sehr viele antihormonelle Möglichkeiten, um sie lange, die Patientinnen, zu behandeln, aber heilen können wir nicht. Aber es ist die progressionsfreie Zeit natürlich wichtig, weil ohne Progression kann man gut leben mit einem Tumor, wie mit einer chronischen Erkrankung. Und es hat sich vor einem Jahr, circa eineinhalb Jahren, der erste Vertreter einer neuen Substanzklasse, der CDK4/6-Inhibitoren, das Palbociclib etabliert, das wir jetzt schon in der Metastasentherapie haben und in der adjuvanten Situation unter österreichischer Führung, Professor Knant und ABCSG im Rahmen der PALAS-Studie sehr gut beforschen, aber noch keine Ergebnisse haben. Darum ist es wichtig, was ist palliativ? Und da gibt es jetzt eine zweite Substanz und wie Sie gleich sehen werden, auch eine dritte, weil das ist absolut relevant. Das Abemaciclib ist ein bisschen anders strukturell als das Palbociclib als Erstlinientherapie des metastasierten Hormonrezeptor positiven postmenopausalen Mammakarzinoms, wieder eine Standardtherapie, nämlich ein Aromatasehemmer, Anastrozol oder Letrozol, plus minus dem Abemaciclib, Placebo kontrolliert, primärer Endpunkt, klinisch relevante, progressionsfreie Überlebenszeit, denn wenn ein Tumor nicht wächst und keine Symptome macht, dann geht es einem in der Regel auch besser. Und Sie sehen, dass das ein sensationelles Ergebnis ist. Sie wissen ja, dass Sie diese Kurven von links nach rechts lesen. Wann sind 50% progredient? Das ist nach circa einem Jahr mit der Goldstandard-Therapie, die wir heute haben. Und das ist noch nicht einmal erreicht mit der Zugabe vom Abemaciclib. Und es bildet sich hier eine Art Langzeitplateau aus. Chronifizierung der Erkrankung, Leben mit Krebs unter Therapie. Das erinnert so ein bisschen an den Diabetes aus den 30er, 40er Jahren, wo vorher vor der Insulineinführung alle gestorben sind, binnen weniger Monate bis Jahre und heutzutage Jahrzehnte unter antidiabetischer Therapie fast eine normale Lebenserwartung haben. Mit halt ein bisschen Einschränkungen, weil chronische Therapie und ein bisschen chronische Nebenwirkungen. Aber das ist es. Nun, wir sind auf dem Weg und Abemaciclib ein neuer Baustein und jegliche Subgruppe profitiert. Da kann man sagen, Gott sei Dank. Alle diese Patientinnen, egal wie alt sie waren, welche Metastasierung sie hatten, ob es messbare oder nicht messbare Erkrankungen, also alles, was wir so haben, ist gleich. Da kann man sagen, Gott sei Dank für die Betroffenen, aber wenn man es vergleicht mit dem Pertuzumab, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, nicht gut für die Prädiktion. Mir wäre es recht, wenn ich eine Gruppe heraus einzeln könnte, wo es nichts nutzt oder besser oder schlechter nützt, weil dann kann ich es gezielt einsetzen. Aber so weit sind wir nicht. Wir sind bei all diesen Studien auch auf der Suche nach prädiktiven Faktoren. Und jeder von uns sagt, und wir werden bald einen haben, sei es für die Strahlentherapie, für die Chemotherapie, für die Immuntherapie, Hormontherapie. Aber man muss ehrlicherweise sagen, trotz 15 Jahren molekularbiologischer prädiktiver Faktoren, Suche beim Mammakarzinom jenseits der Hormonrezeptoren und des HER2-Rezeptors haben wir noch nichts wirklich gefunden. Und auch hier wieder keine zusätzliche relevante Toxizität. Diarrhoe, die man aber mit proaktiver Loperamid-Prophylaxe sehr gut verhindern kann. Und nach drei Monaten braucht man auch kein Loperamid mehr. Also eine neue Therapie, nebenwirkungsarm und gut für uns Konsumenten, wenn ich so sagen will, weil das die Preise drücken wird. Der dritte Kandidat ist auch schon da, das dritte CDK4/6-Inhibitoren-Molekül, das Ribociclib, selbe Studienkonzeption und Sie sehen, identisches Ergebnis. Anastrozol, Letrozol plus minus Ribociclib und Sie sehen, binnen kürzester Zeit teilen sich die Kurven und bleiben immer signifikant und klinisch relevant auseinander. Palbociclib hat schon den Preis reduziert, weil Ribociclib ist schon zugelassen, Abemaciclib kommt in ein paar Monaten. Das ist gut auch für die Verordnungshürden, die natürlich von den Kostenträgern aufgestellt werden, weil sie können es ja nicht verhindern, wenn die Indikation stimmt, aber sie können es doch erschweren und verzögern und der Zugang ist natürlich leichter und als Kliniker und als forschender Kliniker, wo wir alle bei diesen Studien dabei waren in den österreichischen Zentren, sind natürlich sehr froh, dass wir das unmittelbar umsetzen konnten und auch, wir sind ja mittlerweile auch dank der ABCSG und unseren Bemühungen, zumindest beim Mammakarzinom von einem sehr konservativen Land, was die Einführung neuer Methoden und neuer Medikamente betroffen hat, zu einem sogenannten Early Adapter geworden. Das heißt, wir sind Weltmeister, und der Michel Knann sagt das immer nicht nur beim Skifahren oder Olympiasieger, sondern auch bei der raschen Umsetzung von solchen Dingen in die täglich klinische Praxis. Beispiel, adjuvantes Trastuzumab 2005 wurde Anfang Juni die Daten präsentiert beim ESCO. Das erste Mal oder auch das letzte Mal, dass ich gesehen habe, dass Standing Ovations waren aufgrund der Wertigkeit der Daten. Ab Juni, Juli desselben Jahres haben alle Patientinnen in Österreich das bekommen. In Deutschland hat es 2-3 Jahre gedauert, bis das durchs Land durch war. In manchen Orten des Mittelwestens, der USA, ist es heute noch nicht Standard, weil das eben in solchen Ländern länger dauern kann. Also Early Adapter ist auch wichtig, nicht nur, dass die 500 Patienten aus der klinischen Studie profitieren, sondern dass die vielen tausend Betroffenen unmittelbar dann vom klinischen Fortschritt profitieren können, den wir natürlich auch leistbar machen müssen, indem wir die richtigen Daten produzieren. Und bei Mona Lisa dasselbe Bild, Ribociclib, alle profitieren, keine Untergruppe, die besonders gut oder schlecht profitiert. Und abschließend ein viertes Beispiel, das auch in wenigen Monaten zur Verfügung stehen wird. Sie haben es im ersten Teil gehört vom Kollegen Singer, das mutierte, BRCA-mutierte Mammakarzinom, das ja immer mehr an Bedeutung gewinnt, nicht weniger prognostisch, da wissen wir schon, dass die Prognose sehr, sehr schlecht ist, sondern therapeutisch. Wir haben nämlich die Möglichkeit, aufgrund dieser genetischen Mutation auch Substanzen zu entwickeln, die genau hier ansetzen, das sind die sogenannten PARP-Inhibitoren, und die erste große Studie bei Gen-Germline-mutierten BRCA-Mutationen ausbehandelten Patienten, also vorbehandelten Patienten, wenn Sie so wollen, eine tolle Studie, nämlich Olaparib, der erste zur Verfügung stehende Vertreter dieser Substanz, peroral versus, und das ist sehr elegant, jeglicher Chemotherapie, die der betreuende Onkologe ausgewählt hat. Das sind natürlich Standardtherapien, ich zeige es Ihnen dann, aber Treatment of Physician's Choice, mit der kann man nicht eine vorgeben, weil das ist viel zu heterogen. Perorale Therapie versus Chemotherapie, die zur Verfügung steht, wieder mit Progressionsfreiheit als klinisch wichtiger Parameter. Und Sie sehen hier die Kurve, die fast genauso schön ist wie diese CDK4/6-Inhibitoren-Studie. Chemotherapie, 50% sind nach 3-4 Monaten pro Gradient, wohingegen das praktisch verdoppelt ist unter Olaparib, also nicht Zugabe, sondern Verwendung einer rational entwickelten und rational eingesetzten zielgerichteten Substanz gegen eine genetische Mutation oder die Folgen derselben, um die zu revertieren. Und die Hazard Ratio ist also unter 0,6, das heißt, fast die Hälfte der Patienten profitiert durch Verdoppelung des progressionfreien Intervalls. Und ja, nicht eine Gruppe, die besonders gut, besonders schlecht ist, aber bei dieser kleinen Gruppe ist das jetzt einmal der erste Schritt. Und da sind wir schon froh, dass das ist. Und ganz wichtig ist, diese Patientinnen, glaubt man ja, haben eine besondere Sensibilität für diese toxischen Platine. Darum sind schon heutzutage viele mit Platinen vorbehandelt. Jetzt ist es wichtig, beim Ovarialkarzinom kennen wir das auch, Platinresistenz ist immer eine besonders schlechte Prognose, weil Substanzen nach dem Platin in aller Regel dann nicht mehr viel bis gar nichts bringen. Also muss man das unterscheiden, wer hatte schon Platin und war platinresistent, in dem Fall Mammakarzinom, und wer nicht, und gibt es da einen Unterschied? Nein, es gibt keinen Unterschied de facto. Sowohl Platin vorbehandelte wie auch Platin nicht vorbehandelte profitieren vom Olaparib genauso. Und das Schöne ist, doppelt so viel sprechen an. Das ist einmal für die Patienten und für die Behandler gut, schon psychologisch, wenn man sieht, dass was schrumpft, dass was stehen bleibt. Das ist toll. Aber gleichzeitig ist es so, dass eben Platinvortherapie keinen Einfluss hatte auf die Remissionsrate. Und noch besser ist, dass die Toxizität deutlich geringer war im Vergleich zu jeder Chemotherapie, die wir als Onkologen sonst routinemäßig nehmen. Das ist Eripulin und Capecitabine und Vinorelbin und Gemcitabine, also diese Monosubstanzen. Egal, was wir nehmen, wir sind toxischer im Vergleich zu dem Olaparib, das peroral zur Verfügung steht. Dieses wird jetzt, beim Oralkarzinom ist es ja schon registriert, auch fürs Mammakarzinom gefeilt, und wir erwarten im Laufe des Jahres die Registrierung. für das genetisch mutierte BRCA1, zwei mutierte metastasierte Mammakarzinom. Also ein deutlicher Fortschritt, aber Sie sehen, die Gruppen, die es betrifft, werden immer kleiner. Klar, ultimativ ist ja unser Zielgröße der Einzelmensch, die individualisierte Therapie, davon sind wir noch ein bisschen weg. Gleichzeitig wird, je kleiner die Gruppen werden, die Studien immer aufwendiger. Die klassische Phase-3-Studie, wo man hunderte, tausende Patienten in der Adjuvant-Situation braucht und oft Jahre oder Jahrzehnte warten muss, oder auch bei chirurgischen Fragestellungen, Sie haben schon gehört, 20 Jahre für diese Operations-Deeskalationsstudie, das können wir uns nicht mehr leisten. Der Fortschritt geht weiter und oft ist es so, dass schon neue Substanzen da sind, bevor die erste Substanz, die innovativ vor ein paar Jahren war, die ersten Studienergebnisse geliefert hat. Also wir müssen uns auch, und das ist dringend notwendig meines Erachtens, neue Möglichkeiten der Evaluierung der klinischen Relevanz überlegen. Die klassische klinische Phase-3-Studie ist der Goldstandard, ist aber nicht mehr geeignet, um solche kleinen Gruppen Vorteile zu zeigen oder zu widerlegen. Aber die klinische Praxis zeigt uns allein im letzten halben Jahr 3 neue Substanzen in der Behandlung des Mammakarzinoms. Es geht exponentiell weiter und ich hoffe, ich konnte Ihnen das schön vermitteln. Danke und schönes Wochenende. Applaus